ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Der Eurovision Song Contest, der hat in vielen Ländern jede Menge Fans, auch bei uns hier. Es gibt aber auch etliche, die meinen, es sei eine alberne Veranstaltung. Also, was ist der ESC jetzt? Das will ich in SWR1's Leute erstmal klären mit dem Mann, der ihn ja seit 25 Jahren kommentiert. Peter Urban, was ist der ESC für dich?
Also garantiert keine alberne Veranstaltung. Ich kriege richtig Gänsehaut vor Ärger, wenn ich Leute höre, die sagen, das ist ja ein oberflächlicher, alberner Schlagerwettbewerb, wenn ich das Wort schon höre. Ich habe in 25 Jahren da kaum einen Schlager gehört. Insofern, es ist ein spannender, hochinteressanter Wettbewerb. Da gibt's immer Drama, da gibt's Überraschungen. Und es gibt besonders in den letzten 10 Jahren unheimlich viel Vielfalt. Und verschiedene Musikstile, die auf einmal erfolgreich sein können, die es früher da gar nicht gab. Ein Jazz-Song gewinnt, ein Hardrock-Song. Und diese Dinge, die sind offen für Überraschungen. Und man erlebt unheimlich viel Toleranz. Und wenn man dort ist, unglaublich viel Verständnis und Respekt der verschiedenen Nationen untereinander. Also ehrlich gesagt, der ESC ist einmal ein super Beispiel, wie Europa eigentlich hätte sein können. Denn ein großes Verständnis untereinander, sehr, sehr natürlich nur auf musikalischer und kultureller Ebene, aber trotzdem über die Grenzen der EU hinaus in ganz Europa bis nach Israel, nach Australien, ein unheimlich tolles Miteinander der Länder, der Menschen aus diesen Ländern und dazu eben ein spannender Wettbewerb mit viel richtig guter Musik. Und wer das nicht sieht oder sagt, es wäre nicht so, der hat es in den letzten 10 Jahren sich nicht angeguckt. Ganz einfach.
Ich wollte dich auch mit der Formulierung nicht aufregen. Kurz zur Erklärung, wir sind beim Du, weil ich dich früher regelmäßig in deiner Musiksendung im Radio, ich sag mal, mit Sportmeldungen stören durfte.
Ja, gerne.
Mach ich heute nicht, versprochen. Aber zeigt das schon so, wenn wir zurückgehen zum ESC, dass das ganze Ding halt mehr ist als nur Musik und Show, dass wir nämlich zum Beispiel diese politische Variante, diese politische Ebene vielleicht immer so ein bisschen außen vor lassen wollen?
Ja, ne, die gibt's natürlich, die kann man ja gar nicht ausschließen. Wenn so viele Länder zusammenkommen, spielt auch das eine Rolle. Jetzt spielt natürlich der Krieg in der Ukraine eine Rolle, deswegen nehmen Russland oder Weißrussland ja auch nicht teil, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und in früheren Jahren gab's auch schon mal so Techtelmechtel zwischen Armenien und Aserbaidschan und dann ist aber generell immer alles politisch, wenn zum Beispiel ein Künstler, eine Künstlerin, ein Transvestit mit Bart gewinnt, Conchita, dann ist das ein gesellschaftspolitischer Akt, dann ist das etwas, was über den ESC allein hinaus rausgeht, denn das zeigt, dass die Toleranz und der Respekt für solche Dinge in Europa viel größer ist, als man politisch eigentlich angenommen hat, nämlich Conchita hat damals überlegen gewonnen, mit Stimmen auch aus Ost- und Südosteuropa, wo Homosexuelle und Transvestiten und Menschen, die eben einen anderen Lebensentwurf haben, oft diskriminiert wurden.
Das heißt also, der ESC hat schon einiges geschafft, was wir in der Gesellschaft, du hast es schon angesprochen, was wir in Europa bisher noch nicht so geschafft haben.
Genau, so sehe ich das. So sehe ich das sehr. Und es ist besonders da, wenn man es hautnah erlebt. Vielleicht ist das am Fernseher nicht so leicht nachzuvollziehen, aber das Verständnis untereinander ist wirklich riesig. Natürlich gibt es immer mal Abstimmungen, dass die skandinavischen Länder für sich stimmen, für die, sagen wir mal, Dänemark, für Schweden. Oder die Balkanländer untereinander oder Griechenland stimmt für Zypern. Solche Dinge kannst du nicht ausschließen. Das liegt manchmal auch an dem gemeinsamen kulturellen Geschmack in diesen Ländern. Da gibt's natürlich eine Tradition, die wir vielleicht im Westen aus Irland nicht kennen. Die kennt man ja auf dem Balkan. Aber ganz ehrlich, wenn man gewinnen will, um große erste Plätze zu erreichen, dann muss man Stimmen aus ganz Europa bekommen. Da spielen diese Nachbarsstimmen überhaupt keine Rolle.
Es war Leute, mit ESC-Dauerkommentator Peter Urban, ganz platt gefragt, ist Musik dein Leben?
Ja, aber es gab ja ein Leben vor dem ESC und das auch danach und auch jetzt während.
Drumherum.
Der ESC ist ja immer nur eine Woche im Jahr gewesen. Insofern sind 25 Jahre dann auch schnell vorbei. Aber Musik ist natürlich irgendwo mein Leben. Das fing schon als Schüler an. Ich komme aus einer musikalischen Familie, habe dann in der Jazzband gespielt als Schüler, habe dann die Beatles entdeckt, erst mit 16, relativ spät. Aber dann war es um mich geschehen. Also dann bin ich nach England gefahren, habe mir das vor Ort alles angeguckt, wollte unbedingt in Hamburg studieren, weil das näher an England dran war, auch rein kulturell und geistig. Und dann war ich einfach vollkommen infiziert und habe mir englische Zeitschriften nach Quakenbrück, da bin ich aufgewachsen, kommen lassen, habe mir Platten kommen lassen. Also habe mich voll da reinbegeben, bin da richtig reingesprungen und es hat mich nie verlassen.
Welches Instrument hast du selber gelernt?
Piano. Ich habe Klavier gespielt, aber nur 2 Jahre Klassischunterricht. Dann habe ich mich selbst weitergebildet und habe dann auch in vielen Bands gespielt und so weiter.
Das Radio und die Musik, das waren aber auch die waren immer für dich sehr eng verbunden. Du hast britische Piratensender nämlich gehört.
Man musste sich ja irgendwie informieren und da gab es bei uns Gott sei Dank den britischen Soldatensender, BFBS. Und die sendeten die Sendung der BBC. Außerdem bekamen wir bei uns ganz gut Radio London und Radio Caroline, die in der Nordsee vor England lagen. Die konnte man sehr gut hören und da hörte man alles Neue. Und was unsere deutschen Sender damals noch gar nicht sendeten, das hörte ich alles. Die neuen Beatles, Stones, Platten, Birds und die ganzen Dylan-Dinger. Alles wurde dort gesendet. Das war eigentlich meine Informationsquelle.
Und eine Sache, die kann ich kaum glauben, die ich gelesen habe, du sollst Karten für die Fußball-WM 1966 in England gewonnen haben. Bist ja. dann auch hin? Aber hast dir kein Spiel angeguckt, sondern warst in Musikclubs?
Nee, es ist so, wir waren im Juni waren wir mit der Klasse als auf Klassenreise in London. Dann gewann ich dieses Preisausschreiben und hätte Ende Juli schon wieder hinfahren müssen. Und da musste ich Abitur machen und dann habe ich es einfach sausen lassen. Habe im September mich erst gemeldet, da war die WM schon vorbei, Deutschland war Vize-Weltmeister. Und dann sagten die, wieso, jetzt wollen Sie da hinfahren? Ja, ich sag, ich will jetzt da hinfahren, okay. Und dann bin ich nochmal hingefahren im Oktober 66 und habe wunderbare Dinge gesehen. Jimi Hendrix ersten Auftritt in London als Gast von Cream und solche Dinge. Zufällig habe ich sowas erlebt, als ich mit 18 da in London war.
Es gibt doch keine Zufälle, weißt du doch.
Nee, offensichtlich.
Du hast die Beatles und die Stones schon angesprochen. Da habe ich ja immer so ein Problem. Kann man die beide mögen? Ist das erlaubt?
Ja, das ist ja vollkommener Blödsinn, wenn Leute immer sagen, es geht nur das eine oder das andere. Beide sind sensationell und faszinierend, aber auf verschiedene Weise. Die Beatles sind irgendwie trickreicher, melodiöser und vielleicht kreativer. Die Stones waren einfach ehrlicher, down to earth, etwas heftiger, aber eben auf einer anderen Weise genauso faszinierend. Und ich habe das nie begriffen, dass die Leute immer diese Wettkämpfe Beatles gegen Stones. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Man kann beides mögen und es gibt ja noch viel mehr. Und deswegen sollte man sich musikalisch nie einschränken. Ich finde es immer furchtbar, wenn Leute musikalische Schubladen aufmachen und zumachen und nichts anderes nebenan hören. Nein, ich finde, Musik ist eine offene, tolerante Sache. Und das muss man auch auf alles anwenden, auch auf den ESC.
Stimmt es, dass du die Beatles anfangs nicht so richtig ernst genommen hast, weil der Hype drumherum dir zu groß war?
Ja, das war, als ich der Jazzmusiker war. Da war ich so ein bisschen der übliche, hochnäsige Jung. Ich war ja noch nicht mal Akademiker. Aber das war natürlich vollkommener Quatsch von mir, weil als ich das dann gehört habe, ein Freund von mir sagte, Mann, du musst das jetzt hören und hat mir eine Platte geschenkt. Dann habe ich mir die angehört und dachte, Donnerwetter, das ist ja toll. Und dann war es um mich geschehen.
Jetzt wollen wir in SWR1 Leute mit Peter Urban mal einen Ausblick auf die Show in diesem Jahr wagen. Zuletzt gewonnen hat die Ukraine, wäre damit Gastgeber. Ausrichter ist allerdings dann Liverpool. Was wird der ESC 2023? Ja, nicht nur dein letzter.
Ja, natürlich. Leider mein letzter. Das ist schon ein bisschen schwierig für mich. Aber es wird ein, glaube ich, tolles Ereignis, weil die BBC ist schon bekannt für großartige Fernsehsendungen, Fernsehshows. Und natürlich, es wird diesmal ein gemeinsames Ereignis, das mit der Ukraine zusammen veranstaltet wird. Das heißt, es werden ukrainische Künstler auftreten als Interval Acts. Es wird natürlich das Thema Ukraine als politisches Ereignis besprochen werden, aber es wird in die Show einfließen und das ist natürlich auch ganz wichtig und ganz richtig, denn es ist ja das Siegerland gewesen, kann aber leider natürlich es nicht zu Hause ausrichten im Moment und daher auch eben diese Kooperation, aber das ist glaube ich die beste aller Lösungen und Liverpool ist eine großartige Stadt. Ich war selbst noch nie da, ich war ungefähr 30, 40 Mal in London und nie in Liverpool, deswegen freue ich mich auch und das ist toll, die Halle liegt direkt am Mersey River und also mit dem Blick raus aufs Meer und so. Das wird sicherlich ganz grandios. aus. Und die Show, ich habe jetzt schon Bilder von der Bühne gesehen und von den ersten Proben, meine Herren, das sieht schon richtig bunt aus.
Wie, kannst du was verraten?
Ja, also es gibt verschiedene, also man sieht ja, im Moment kann man noch keine Bewegtbilder sehen, sondern nur Fotografien, das ist ein bisschen eingeschränkt worden. Nur die zweiten Proben, die dann stattfinden, die können dann auch als Bewegtbilder im Internet angeschaut werden. Und aber spektakuläre Licht- und Kostümeffekte, wirklich, also außergewöhnlich. Wenn die Musik so gut ist, dann bin ich hochzufrieden.
So, jetzt komme ich, Achtung, mit angelesenem Halbwissen daher. Favoriten auf den Sieg sollen in diesem Jahr Schweden und Finnland sein.
Ja, kann gut sein. Also Schweden, das wäre, Loreen tritt wieder an. Nach wie vielen Jahren? 2011 hat sie gewonnen. Wir sind also 12 Jahre weiter. Ja, sie singt immer noch gut, sieht immer noch genauso aus, wird sicher genauso toll dieses kriechende Ballett tanzen, was sie ja gerne macht. Aber ich finde den Song einfach nicht so stark. Also der Refrain, der geht überhaupt nicht, der hebt nicht ab. Also ich habe da meine Zweifel. Aber gut, ich muss auch sagen, dass ich nicht immer diesen Wetten vertraue. Das sind ja Interessen, die da geäußert werden. Da haben Leute auf was gewettet, wollen damit Geld verdienen. Also insofern, das ist ja keine genaue demoskopische Erhebung. Also das ist natürlich vollkommener, es ist immer noch nicht richtig, gibt kein Abbild von dem, was wirklich sein kann. Finnland kann wirklich gut sein, eine sehr schrille Aufführung von einem Typen, der auf Finnisch singt. Wenn die Leute verstehen würden, worüber der singt, würden sie es vielleicht noch besser finden. Der singt nur über Saufen, nur über Alkohol. Also gnadenlos, sowas könnte in Deutschland, würde nicht gehen. Also das würden wir da nicht hinschicken. Aber gut, Finnland, ihr schickt es dahin. Vielleicht ist es genauso beliebt wie Saunagänge.
Aber wenn wir schon dabei sind, was Deutschland hinschickt und was vor allen Dingen nicht, da hattest du so ein bisschen Ärger mit dem Ballermann-Künstler Icke Hüftgold.
Ich hatte überhaupt keinen Ärger.
Ach so.
Ich habe, das ist ja, das hat der Künstler vielleicht falsch verstanden. Ich habe nur gesagt, dass ich gerne mit einem Act dahin fahre, der eine Chance hat auf eine bessere Platzierung. Und ich bin ganz sicher, mit einem Ballermann-Song hätten wir in Deutschland keinerlei Chance, über, sagen wir mal, den letzten oder vorletzten Platz hinwegzukommen. Das wollen wir doch endlich mal wieder. Und deswegen war ich heilfroh, dass die Metalband aus Hamburg gewonnen hat, Lord of the Lost. Das ist alles, was ich gesagt habe. Ich habe nichts gegen irgendjemanden. Jeder kann die Musik hören und mögen, die er will. Das ist vollkommen egal. Ich finde es nur besser, wenn man zum ESC fahren will und Punkte gewinnen will, dann muss es schon etwas internationaler sein.
Dann haben wir das doch auch richtig gestellt. Danke dafür. Lord of the Lost, hast du schon angesprochen. Was kannst du uns da mit an die Hand geben? Ist das mehr Show als Musik oder ist das beides gleich?
Nee, das ist beides gleich. Also in dem Stil, es ist auch nicht meine Lieblingsmusik. Das ist ja irgendwie vielleicht auch klar, aber muss ja auch nicht. Sondern es ist einfach überzeugend. Eine sehr erfahrene Band, die auf dem Metal- und Glam-Bereich sehr erfolgreich ist. Zum Beispiel gerade in Südamerika tourt und jetzt erst wiederkommt. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder da. Und die erfolgreich mit Iron Maiden auf Tour gehen und die einfach angesagt sind. Ihr Album war ja schon Nummer 1 der deutschen Albumcharts und visuell sind sie natürlich besonders attraktiv, weil sie eine tolle Bühnenshow machen, eben in dem Stil. Und es gibt mittlerweile beim ESC viele Hardrock-Fans. Es hat ja schon Hardrock-Gewinner gegeben, Måneskin oder Lordi. Insofern, warum sollte da nicht ein guter Platz drin liegen?
Kurze Frage noch, du liegst persönlich immer ganz schlecht mit deinen Quoten bei den Vorhersagen. Wer gewinnt?
Ich habe keine Ahnung. Ich finde es total unübersichtlich diesmal. Es wird sich wahrscheinlich erst in der letzten Woche irgendein Favorit rausschälen, der dann doch so überzeugend auf der Bühne ist. Vielleicht jemand, an den man noch nicht gedacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde ja auch den britischen Song gut wieder, aber Gott, vielleicht wird es doch Finnland mit dieser schrillen Nummer.
Und wir beamen uns jetzt mal 14 Tage voraus. Der ESC am 13. Mai ist durch. Was macht SWR1 Leutegast Peter Urban nach seiner 25. ESC-Moderation dann?
Och, kaum Pause, es geht gleich schon weiter. Nee, ich höre ja nur beim ESC auf. Das wird immer, glaube ich, manchmal falsch verstanden. Ich mache weiter meine wöchentliche Radiosendung. Ich mache alle 2 Wochen einen neuen Podcast der Reihe Urban Pop. Und das ist einer der erfolgreichsten Musikpodcasts in Deutschland. Immer an der Spitze der Podcast-Charts. Insofern habe ich genug zu tun. Ich bin ja sowieso bei der Arbeit zu meinem Buch, das ich im letzten halben Jahr geschrieben habe, dazu gekommen, habe überlegt, 25 Jahre ESC, ich bin tatsächlich 75 geworden. Das macht zusammen 100 und ich finde, das reicht irgendwie. Und da höre ich lieber jetzt beim ESC auf, aber kann gerne noch die anderen Sachen weitermachen. Also insofern, Langeweile gibt es nicht.
Du hast es gerade schon gesagt, Mitte April bist du 75 geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Podcast, Sendung, gerade ein Buch geschrieben, on air. So Rente ist gar nichts für dich?
Die habe ich ja schon seit vielen Jahren, seit 2013. Da habe ich als Redakteur hier aufgehört und konnte mich dann, wie gesagt, diesen Dingen widmen, ohne im Büro sitzen zu müssen und irgendwie Etats zu wälzen und solche Entscheidungen zu treffen. Insofern hat man viel mehr Freiheit, wenn man erstmal über die Schwelle drüber ist.
So kann also Rente auch aussehen. Kannst du dir eigentlich vorstellen, den ESC dann 2024 zu Hause ganz entspannt auf dem Sofa mit deiner Familie anzugucken?
Mal gucken, ja. Ja, wo ich den schon weiß ich dann nicht, aber sicherlich, es wird sehr interessant. Also insofern, das schaue ich mir dann natürlich an. Außerdem, weil es mich interessiert. Das ist immer spannend, auch als Zuschauer.
Radio hast du auch schon vor dem ESC gemacht. Wie ist diese ganze Entwicklung eigentlich dann entstanden? Also wie kamst du tatsächlich dazu?
Ja, ich hatte für das Fernsehen das Konzert für Nelson Mandela 1988, also schon in den 80er Jahren kommentiert als Fernseh- und Radiokommentator. Auch bei Live Aid war ich dabei. Und der Mann, der damals dafür verantwortlich war, der bekam die Oberaufsicht über den ESC, der Unterhaltungschef beim NDR. Und er fragte mich dann. Und 97, der NDR war jetzt dran. Und er brauchte diesen Kommentator. Und da habe ich gedacht, oh, das ist doch eigentlich gar nicht so mein Ding, weil in den 70er, 80ern, dann muss ich gestehen, war ich nicht so der überzeugte ESC-Fan. Die Musik war mir doch zu populär schlagerlastig in der Art und Weise. Ich spielte ja auch mehr Rockmusik, Soulmusik, schwarze Musik, alles mögliche andere als das. Aber es war ein sportlicher Wettbewerb. Und du weißt ja, Jens, ich hatte ja immer eine sehr große Affinität zu Sport. Und, ja. Und wollte eigentlich auch immer in die Sportredaktion, aber bin bei der Musik hängen geblieben und dachte mir, das ist doch jetzt mal ein Wettbewerb. Den kannst du so schildern wie Olympische Spiele, wie Europameisterschaften. Und so ist es auch geworden. Es hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht und dann bin ich dabei geblieben und habe irgendwann dann mal auch so einen kleinen ironischen Stil entwickelt, der die Sache manchmal nicht so ernst nahm, manchmal aber schon. Also auf alle Fälle habe ich versucht, immer der Musik ihren Platz zu geben und den Künstlern irgendwie Respekt zu erweisen. Und wenn es mal ein bisschen komischer, skurriler oder lustiger war, dann konnte man das ja auch sagen.
Und du hast ja eben auch schon durchblitzen lassen, du machst dann deine Hausaufgaben, hast schon natürlich alle Songs vom diesjährigen ESC gehört und ich kenne dich aus deinen Sendungen, da warst du kaum zu sehen hinter Bergen von CDs. Also du hörst jeden Tag Musik.
Ja, nicht jeden Tag, aber so wenn ich meine Sendung, die habe ich immer donnerstags mache, dann höre ich schon taglang die Neuerscheinungen alle durch. Mittlerweile kommen sie ja nicht mehr so unbedingt auf CD, sondern durch den Speicher und durch die Luft, durchs Internet und man schiebt sie dann oder so mit dem Cursor rein in den Sendeplan. Also die Methoden haben sich geändert, aber die Musik ändert sich ja nicht.
Wir gucken mal zurück auf die ESC-Vergangenheit. Ein Vierteljahrhundert lang wirst du dann in wenigen Tagen dieses Ereignis einmal im Jahr kommentiert haben. Gibt es für dich so den einen ESC-Moment, vielleicht auch etwas ganz Persönliches, das die Kameras oder Mikrofone gar nicht einfangen konnten?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt bei jedem ESC irgendwelche Momente, die nicht unbedingt auch mit den deutschen Beiträgen zu tun haben, die man toll findet. Damals dieser Jubel der türkischen Delegation als Sertab Erener in Riga 2003 gewonnen hat. Und das war schon ungewöhnlich, weil das bedeutete ganz viel für die Frauen in der Türkei damals. Da war die Türkei eigentlich viel liberaler und weiter als heutzutage. Und es gibt immer wieder solche Momente, für mich persönlich natürlich, der Sieg von Lena in Oslo war schon was ganz, ganz Besonderes. Und auch der Triumph auf dem vierten Platz, das nenne ich schon einen großen Triumph von Michael Schulte in Lissabon, das hat mich auch vollkommen bewegt und berührt, das war ganz toll.
Ein bisschen früher gab es so, wie ich finde, so eine leichte, wilde deutsche Phase. Gildo Horn, ja, 98, Stefan Raab 2000. Hat das international vielleicht auch so ein bisschen gezeigt, da verlasst man dann auch wieder so den den musikalischen Bereich, dass wir Deutschen durchaus auch ein wenig lustig sein können?
Ja, genau. Also gerade Gildo in Birmingham war das, der trat bei den Engländern auch in einem Club auf und die waren von den Socken. In den Zeitungen stand, wenn man diesen Deutschen nicht gesehen hat, hat man was verpasst. Und die sagten dann, endlich ist da mal ein Deutscher, der richtig Humor hat. Die Deutschen zeigen, dass sie ganz anders sein können. Und Gildo war ja sensationell, wie der da rumrannte auf der Bühne ins Publikum. Er touchte die Menschen ab, strich den Leuten übers Haar. Ich meine, das hat noch kein ESC-Künstler sonst gemacht. Und das war schon schrill. Und auch Stefan Raab in Stockholm mit diesen Elvis-Outfits und einem guten Funk-Song, muss ich sagen, dass der überhaupt nichts bedeutete. Wada hatte Dude da im Titel, haben die anderen in den anderen europäischen Ländern die Zuschauer gar nicht gemerkt, weil es war für die ja egal. Aber ich weiß noch, wie ich den Kommentatoren, den anderen erklären musste, was Wada hatte Dude da denn bedeuten könnte.
Wie hast du das denn gemacht?
Und da habe ich sowas gesagt, ja, das ist irgendwie so eine Kinder- oder Hundesprache für was hast du denn da? Und das haben sie dann ein bisschen begriffen, aber den Song fanden sie gut.
Gibt es für dich so musikalische Entdeckungen während der ESC-Vergangenheit, wo du sagst, boah, den Künstler, den habe ich da das erste Mal gesehen, finde ich super?
Ja, immer wieder. Da gab es zum Beispiel im Jahr, als Lena gewonnen hat, einen belgischen Sänger, Tom Dice, und der hat ein Lied gesungen, Me and My Guitar, so ein Singer-Songwriter-Folksong, war ganz wunderbar, ganz herrlich. Oder eine andere belgische Band, Urban Tread hießen die sangen in einer Fantasiesprache, was bei den Belgiern ja immer interessant ist. Entweder singen die Französisch oder eben Flämisch. Mhm. Und da haben sie eine Sprache erfunden und das war musikalisch ganz klasse, so im Stil von Massive Attack und Portishead. Also das war ungewöhnlich gut für die Zeit. Oder der Portugiese, den kannte ich natürlich auch gar nicht, den portugiesischen Jazzsänger Salvador Sobral, der da auf einmal in einer ganz zarten Ballade so überzeugend sang, dass er klar gewann. Also das waren Sensationen und Dinge, die einfach überraschend waren und auch für mich vollkommen neu.
Dein Interview auf der Bühne mit Lena nach ihrem Sieg 2010, ist das auch ein Highlight für dich?
Ja, Highlight, Lowlight vielleicht, aber es war für mich ja so, ich kam einfach aus dieser Kabine oben, du bist da 3,5 Stunden, total verschwitzt, es ist heiß da drin, hast Kopfhörer auf. Ich meine, wie sehen wir aus, wenn wir aus der Sendung kommen? Zerzaust. Ja. So, und dann rennt man noch, muss man noch ein paar hundert Meter durch dieses Stadion zur Bühne eilen und ich war damals gerade frisch operiert worden, ein paar Monate vorher und war noch nicht so richtig fit, konnte auch nicht so gut rennen. Ja, ich hatte 10 Hüftoperationen mittlerweile und so weiter, immer Probleme gehabt und war nicht richtig fit und insofern war ich total verschwitzt, außer Atem, kam da an auf der Bühne und Lena musste mich erstmal beruhigen. Peter, du zitterst ja, sagte sie, und das war irgendwie ganz süß. Die war ja super souverän. Ich meine, die war gerade 19 und Abiturientin aus Hannover und stand da, als wäre sie schon Profi seit 20 Jahren. Unglaublich war das. Aber ihre Ausstrahlung hat einfach diesen Sieg erreichen lassen. Deswegen. Also es war eigentlich gar nicht der Song. Es war eher ihre Ausstrahlung.
Die eher schönen ESC-Momente haben wir hier in SWR1 Leute mit Kommentator Peter Urban schon besprochen. Jetzt kommen wir zu den vielleicht weniger schönen. 2015, du schmunzelst schon, der letzte Platz für Deutschland mit Ann-Sophie und ihrem Song Black Smoke. Gehört dazu, oder?
Ja, aber vorher möchte ich noch mal Folgendes sagen. Bitte. Ihr spielt eine wunderbare Mischung von Musik. Gerade Steely Dan, mein Gott, wann habe ich das mal, wenn ihr im Radio gehört? Und das ist toll, dass man sowas hören kann. Und jetzt kommen wir zu Ann-Sophie.
Vielen Dank.
Das war nämlich 2015 und das war auch eine Menge Pech. Denn wer sich erinnert, 2015 beim Vorentscheid gewann ja mit großer Überlegenheit Andreas Kümmert.
Den ich wollte.
Ein toller Sänger mit einem tollen Song und er wollte nicht. Er konnte nicht, aus psychischen Gründen wahrscheinlich. Und jedenfalls wurde dann einfach die Zweitplatzierte kurz nominiert und landete auf dem letzten Platz. Wäre Kümmert angetreten mit seinem Song, wären wir unter die ersten 5 gekommen. Da bin ich komplett von überzeugt. Das glaube ich ganz sicher. Insofern, das war richtiges Pech. Und natürlich in dem Jahr war das natürlich traurig, weil Wien war ein wunderbarer ESC. Es war eine tolle Atmosphäre, es gab super Songs im Repertoire dieses Wettbewerbs und ja, die Österreicher selbst landeten auch auf dem letzten. Mhm. Das war ganz skurril, ne? Also 2 auf dem letzten mit 0 Punkten.
1956, als der Wettbewerb noch Grand Prix de la Chanson hieß. Da ging es schon, ehrlich gesagt, mit einem Skandal los. Nur 7 Länder machten mit. Luxemburg hatte keine Jury. Die Schweiz übernahm dann freundlicherweise diesen Job und stimmte dann aber auch 2-mal für sich und gewann. Geht bei dieser viel diskutierten Punktevergabe eigentlich alles mit rechten Dingen zu?
Ja, natürlich gab es immer mal wieder so kleine Skandälchen. Nicht umsonst ist jetzt zum Beispiel in diesem Jahr eine Änderung gemacht worden. In den Halbfinals durften ja auch immer Juries abstimmen. Und im letzten Jahr hat es tatsächlich Korruption gegeben anscheinend. Also seltsame Dinge passierten, dass sich Juries von einigen Ländern bevorzugten und bevorteilten und dass es da wohl Kontakte untereinander gab. Konsequenz der EBU ist einfach gewesen, dass man die Juries jetzt ausgeschlossen hat aus den Halbfinals. Es stimmt nur noch das Publikum ab und da geht es ja gerecht dazu, da werden einfach die Telefonstimmen gezählt. Da kann man schlecht manipulieren. Das wird genau kontrolliert und überwacht. Also Juries waren wohl manchmal beeinflussbar. Deswegen sind diesmal die Juries nur im Finale dabei und da sind ja auch viel mehr dabei. Insofern kann da auch nicht so viel passieren. Aber in den Halbfinals hat es schon mal wo solche Beeinflussungen gegeben.
Wenn du im Internet nach ESC-Skandalen googelst, dann wird da auch der Kuss zweier Sängerinnen auf der Bühne aufgelistet aus dem Jahr 2013. Ehrlich gesagt, Peter, ist es nicht eher skandalös, dass vor 10 Jahren das tatsächlich noch ein Aufreger war?
Ja, ich hatte mich gar nicht dran erinnert, ganz ehrlich gesagt. Das war für Finnland eine Sängerin, die ihre Kollegin, Tänzerin oder sowas küsste. Ja, mein Gott. Ich meine, für mich war das damals schon irgendwie total normal. Also, wenn das ein Skandal war, dann kann das nur an irgendwelchen Boulevardzeitungen liegen, die das aufgeblasen haben. Also tut mir leid. Das ist nun wahrlich kein Skandal.
Gab es denn in 25 Jahren ESC für dich so einen Moment des Fremdschämens oder wo dir selbst ein lustiger Kommentar nicht mehr einfiel?
Ja, nee, also was mir leid getan hat, war zum Beispiel der Auftritt von Engelbert Humperdinck, dem berühmten britischen Sänger, der ja nun Welterfolge hatte, 100 Millionen Platten verkauft hat. Und er wurde im Alter von 76 Jahren von seinem Land nominiert, als Sänger aufzutreten. Es war, glaube ich, in Baku, in Aserbaidschan. Und er sang fast jeden Ton falsch. Er kam gar nicht in die Höhen. Anscheinend hörte er sich auch nicht. Es war traurig und das tat schon weh. Also das hat der Mann nicht verdient gehabt und die Briten hätten ihn auch gar nicht nominieren sollen.
So, jetzt darf Peter Urban mal in SWR1 Leute das ESC-Nähkästchen aufklappen. Welche Geheimnisse gibt's?
Also da glaubst du aber wirklich, hätte ich was auf Petto.
Klar.
Ja, natürlich gibt's immer so kleine Geschichten, aber die bleiben meistens immer an dem Ort, wo sie veranstaltet wurden. Aber es gibt natürlich Dinge, man erlebt auch als Kommentator was. Ich bin ja meistens in der Kabine oben, bin gar nicht so bei den Künstlern in der Nähe. Aber bei den Kabinen erlebt man ja auch einiges. Zum Beispiel mein britischer Kollege Terry Wogan, der bis 2009 für die BBC das übertragen hat und oft sehr, sehr deftig war in seinen Kommentaren. Der hat auch oft in die Musik reingeredet und der hat pauschal alles ziemlich niedergemacht und das Ganze nicht so richtig ernst genommen. Der trank gerne während seiner Show. Also da gab es immer Champagner und Baileys. Das war so sein Rezept, eine gute Mischung. Und dann hatte er, glaube ich, ziemlich gute Laune im Laufe der Show. Er kam auch immer erst am Freitag und hat dann am Samstag moderiert, vorbereitet, haben andere Leute für ihn. Das musste er nicht selbst machen. Aber als wir dann damals in Kopenhagen erlebten, dass Estland gewinnt, war er doch sehr überrascht. Er kam aus der Kabine, ich traf ihn, wir waren nebeneinander in den Kabinen und er sagte vor der Tür, Peter, where are we going next year? Estonia, er wusste gar nicht, wo Estland ist. Und dann sagte er, wie heißt die Stadt? Tallinn? Was? Haben die überhaupt Hotels? Das war seine einzige Sorge. Er glaubte also, er fährt da irgendwie irgendwohin in die Pampa. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Die hatten wunderbare Hotels. Estland ist extrem weit, besonders auch digital. Also da konnte sich Westeuropa auch eben Deutschland oder auch Großbritannien sich was abschneiden. Also er hat dann ein Hotel bekommen im nächsten Jahr.
Deine Kommentare, für die du von vielen geliebt wirst, sprudeln die eigentlich spontan aus dir raus oder sind da die Pointen fein formuliert?
Also beim Fernsehen hast du ja nur 30 Sekunden Zeit, also beim ESC jedenfalls. Deswegen musst du genau wissen, was du sagst. Beim Radio kannst du ja reden und so, ne? Da ist ja nicht so eine genaue Sekundengrenze. Aber beim Fernsehen 30 Sekunden, dann kommt der nächste Künstler. Insofern schreibe ich mir das schon auf, besonders auch die Pointe, weil sonst vergisst du sie oder verdaddelst dich und versabbelst dich. Aber spontan sind die Kommentare schon, denn bei den Proben sind sie spontan entstanden. Mhm. Ich gucke mir das an, überlege mir, oh, was gibt's denn da zu beobachten? Der sieht ja aus wie Gerhard Delling. Also könnte man das vielleicht sagen oder so. Also jedenfalls solche Dinge, die kommen bei den Proben, die schreibe ich mir auf. Und wenn im Finale dann auf einmal etwas anders läuft oder mir noch was Lustigeres einfällt, dann mache ich das natürlich, dann ändere ich das. Das kommt natürlich genauso vor.
Das Publikum vor Ort in jedem Jahr, das wirkt ja regelrecht in Ekstase. Wird da eigentlich Alkohol kostenlos ausgeschenkt? Das wäre jetzt meine Vermutung.
Nein, das wäre ja vielleicht ganz schön. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine unglaubliche, euphorisierte Gruppe von Fans. Die sind so begeistert, aber auch nicht nur für ihr eigenes Land. Die schwärmen auch für die Beiträge aus anderen Ländern. Und das ist irgendwie, deswegen kreieren die eine solche tolle Stimmung, weil sie für alle jubeln. Also wenn man in der Halle sitzt, denkt man ja, es gäbe 25 Gewinner. Denn man denkt nach jedem Auftritt, oh, das war ja ein super Erfolg. Aber die jubeln für alles. Und das ist ganz großartig. Die sind nicht nur auf einen Verein oder ein Land bezogen, wie die Fußballfans, sondern die sind wirklich tolerant und mögen alles.
Dann bleibt ehrlich gesagt nur noch ein Geheimnis für mich. Ist das Duo Jan Böhmermann und Olli Schulz als Nachfolge schon beschlossene Sache? Die beiden laufen sich ja dieses Jahr beim Radio in Österreich für den ESC schon mal warm.
Also, ernsthafte Frage. Natürlich sind das, glaube ich, keine Kandidaten. Aber ich weiß nicht. Es ist ja nicht meine Entscheidung und wer das machen wird. Also ich wünschte mir keinen Marktschreier, der also irgendwie, ich wünschte mir auch keine Leute, die es durch den Kakao ziehen. Man muss den ESC schon mögen und man muss die Musiker und die Musik auch irgendwie wertschätzen. Und bei den beiden ist ja klar, das ist eine PR-Aktion. Das war so eine spontane Idee. Und der österreichische Rundfunk überträgt das mit denen in einem Radioprogramm. Also das hat mit Fernsehen auch nicht unbedingt was zu tun. Insofern, die sind ja gut in ihrem Gebiet, aber ich meine, ja, vielleicht machen sie es ja auch ganz wunderbar. Keine Ahnung, ich werde es erleben. Sie sind sogar, glaube ich, vor Ort in Liverpool dabei, aber naja, ich überlege, erleben werde ich es ja nicht. Ich kann es ja nicht hören. Ich bin ja selbst tätig.
Insofern. Das stimmt. Du hast ja selbst einen Job zu erledigen.
Nein, ich glaube kaum, dass die ernsthaft dafür in Frage kommen würden. Aber ich weiß überhaupt nicht, was da im nächsten Jahr auf uns zukommt.
Ganz ehrlich, du bist so lang im Geschäft und du hast die Leute regelrecht geprägt. Sehe ich auch in unserem Studio-Feedback. Manfred, SWR1-Hörer, hat sich gemeldet. Peter Obern war ein fester und sehr gerne erinnerter Bestandteil meiner Jugend. Da war NDR2 mein Sender, jetzt ist es SWR1. Vielen Dank für den Anteil an dieser schönen und prägenden Zeit. Ich habe noch ein bisschen mehr Lob für dich. Guten Morgen, ganz lieben Gruß an Herrn Urban, schreibt Katja aus Albbruck. Wir schauen den ESC auch wegen ihm. Den herrlichen Humor bei skurrilen Kleidern, wir warten schon immer auf seinen Kommentar. Aber ESC ohne ihn geht gar nicht. Nee, aber da hast du ja vielleicht einen Tipp, wo die Leute dich sonst noch erleben können in Zukunft, oder?
Ja, natürlich in meinen Radiosendungen und dann gehe ich auf Lesereise mit meinem Buch, das im April erschienen ist, On Air, und da komme ich allerdings noch nicht so richtig weit in den Süden. Ich glaube, bis Erfurt geht's, aber auch sonst eben mal sehen, was in den nächsten Monaten so kommt. Das wird noch ganz interessant, dann aus dem Buch vorzulesen, diese ganzen Geschichten, die ich erlebt habe, Anekdoten und Erlebnisse auch schon aus den 60ern. Das ist, glaube ich, ganz spannend, auch live zu hören.
Und du siehst ja, es lohnt sich auch in den Süden und Südwesten zu kommen, weil da kennen dich die Leute natürlich genauso. Martina Marx aus Sasbach-Ried, die fragt, finden Sie eigentlich diese computerisierte Darstellung der Musik aktuell gut? Sie meint damit, dass die Musik weniger im Vordergrund steht, sondern eher irgendwie das Ganze drumherum mit Feuerwerk und ganzen Zip und Zap auf der Bühne.
Ach so, ja, also manchmal kann die Show wirklich einem zu viel werden. So oft gewinnen ja auch Lieder, die ganz einfach sind. Da steht jemand und singt und das reicht auch schon. Aber bei zum Beispiel Conchita war der Auftritt auch wichtig. Aber ich finde zu viel Feuerwerk, zu viel Brimborium eher störend.
Dann habe ich noch ein paar Reisetipps für dich. Ian Osborne hat sich gemeldet. Er ist eigentlich aus Liverpool und Expat in Deutschland. Wenn du schon da bist, mögest du dir doch bitte die Matthew Street angucken. Ja, Flanagan's genau. Apple, Sefton Park und Speak Hall. Also ich meine, du hast ja ein bisschen was zu tun, aber da wird doch Freizeit sein, oder?
Genau, unser Hotel liegt, glaube ich, in der Matthew Street.
Siehst du?
Ist nämlich da, wo der Cavern Club ist, wo die Beatles angefangen haben.
Genau, Norbert Kreiling aus Stuttgart hat geschrieben, er gehört, das hat er zugegeben, eigentlich zu den Menschen, die sich über Peter Urban auch gerne mal aufgeregt haben. Mhm. Jetzt würde er allerdings ganz anders nach dieser Sendung auf den letzten ESC mit dir schauen und wird es genau mit Augen und Ohren verfolgen. Das ist doch gut, oder?
Och, das ist doch nett. Ja, also man erkennt mich natürlich nicht voll, wenn man nur den ESC gehört hat.
Das ist richtig. Das ist nur ein kleiner Teil von Peter Urban. Und dann haben wir Grüße aus Finnland bekommen. Ich bin von Kinderbeinen an ESC-Fan, schreibt Stefanie Kraft. Und sie spricht auch Finnisch und gibt uns noch so ein bisschen was mit an die Hand zum aktuellen Interpreten aus Finnland. Da hast du gesagt, da geht es in erster Linie ums Saufen. Ja. Er spielt mit dem Klischee des finnischen Mannes, schreibt sie, der kühl und wortkarg ist und sowieso keinerlei Emotionen zeigt. Dieser Mann benötigt erst einmal eine gewisse Dosis an Alkohol, bevor er eine Transformation vollziehen kann und sich dann auch auf solche Sachen traut, wie zum Beispiel über sich selbst hinauszuwachsen und sich auf die Tanzfläche zu begeben und zu tanzen und zu tanzen.
Ei, das ist ja eine wirklich vollständige Interpretation. Ja, in der Tat. Er ist dann so breit, dass er dann tanzen muss.
So, genau so. Oder so, von so alleine
das
tanzt.
Sehen. Ja, genau. Ja, das ist natürlich klar. Man kann in alles was reinlesen, aber es heißt nicht immer so. Man muss nicht immer alles soziologisch oder psychologisch interpretieren bei ESC-Songs. Aber manchmal ist der Text auch sehr interessant. Da gebe ich Ihnen recht.
Das stimmt. Ich habe hier noch Oliver aus Kirchzarten, geht so in die gleiche Richtung. Kann man den Zeitgeist bzw. die Stimmung aus den ESC-Songs ableiten. Da wir es vorhin von Stefan Raab und Gildo Horn hatten und den finnischen Song in diesem Jahr, kann man aus diesen Songs Themen ableiten, die für die jeweilige Stimmung im Land stehen oder aktuelle Probleme?
Ja, natürlich gab's das, zum Beispiel Female Empowerment, also wer ist wer, dass Frauen sich stark fühlen, das war mal ein Thema in einigen Songs, oder Frieden ist immer ein Thema, aber auch das Friedensklischee, aber das hat's beim ESC immer schon gegeben, aber ich würde da nicht so weit gehen, die aktuelle Stimmung, Blood and Glitter wäre nicht so richtig ein Beispiel für die aktuelle Stimmung in Deutschland, also man darf da nicht zu weit gehen.
Peter, ich habe noch ein Lob für dich, kommt von Ralf Friske aus Karlsruhe. Nur mit ihren witzigen und sehr kompetenten Kommentaren ist für mich der ESC eine gut unterhaltsame Samstagsabendsendung. Ich werde sie vermissen, die Show leider nicht.
Ach Mann, das geht runter wie Honig. Aber mein Gott, hab trotzdem Spaß am ESC, denn der ESC ist es wirklich wert. Ein einzigartiges Ereignis, das gibt es sonst überhaupt nicht in der Welt.
Danke fürs Dasein, danke für diese 2 Stunden mit dir und ich wünsche dir einen tollen, ja, abschließenden ESC dann am 13. Mai.
Danke Jens, es war sehr schön und schön dich wieder zu hören und bis bald.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.